Guten Morgen zusammen. Ich bitte euch, die Handy auszuschalten und den Glaube einzuschalten. Seid ihr bereit? Der Gürtel anschnallen, wir fliegen weg. So, wer war nicht da gestern? Okay. Wer kennt mich nicht? Okay, tut auch Buße, ist gut. Ist gut. So, ich werde heute weitermachen mit dem Thema über die Seele. Das Thema ist, wie geht's deine Seele? Und man hat gestern einen Text genommen in 3. Johannes 2, Vers 3. Mein Geliebter, ich wünschte, dass du Wohlstand erlangst in alle Bereiche von deinem Leben und dass du gesund bist. Wie es deine Seele wohl ergeht. Man hat gesehen, was die Seele ist und man hat auch gesehen, dass die Seele Wohlstand haben kann, aber man hat auch gestern das Thema gestern oder der Schwerpunkt von gestern war über den Geist der Armut, also dass eine Seele voll sein kann mit Gedanken, mit Gefühlen von Armut, von Niederlage und dann kann man nicht erfolgreich sein oder Erfolg haben. Und das ist, was Gott möchte, dass wir Erfolg haben. Wir haben gesehen, was göttlicher Erfolg ist. Göttlicher Erfolg ist zu sein, was Gott will, dass wir sind. Zu tun, was Gott möchte, dass wir tun. Und zu haben, was Gott möchte, dass wir haben. Nicht mehr und nicht weniger. Für manche kann es Millionen sein. So wie Reinhard Bunke. Der braucht Millionen, um Seele zu gewinnen. Unser Geld muss immer eine Mission haben. Unser Geld muss eine Mission haben. Geld ist gut in gute Hände. Und es ist schlecht in schlechte Hände. Das Geld ist nicht das Problem ist das Herz. Du kannst 100 Euro nehmen, du kannst Drogen kaufen oder du kannst 100 Euro nehmen und weise Kinder unterstützen. Das Geld ist nicht das Problem. Das Problem ist das Herz. Wir haben gesehen, dass wenn wir über Wohlstand sprechen, Wohlstand bedeutet nicht nur im materiellen Bereich, also in der Familie, Gesundheit, es bedeutet alle, es deckt alle Bereiche. Und heute werden wir darüber sprechen, also ein paar Probleme aufzeigen, wie uns hindern, dass wir Wohlstand erlangen in einem Bereich. Ich werde das heute aufzeigen, diese Predigt. Ihr könnt die Predigt nachher hier beziehen oder später, für die wir später hören, bei mir bestellen. Auf meiner Internetseite, die wird jetzt bald auf Deutsch gemacht. Ich habe jemanden gefunden, der es übersetzt. Dann muss nur noch die Arbeit gemacht werden. Unsere Seele muss befreit werden. Weil wenn wir zu Jesus kommen, ist unsere Seele beeinflusst von der Welt. Hat viele Beeinflussungen von dieser Welt. Wir haben Gefühle, Gedanken gekriegt von dieser Welt. Wir haben gelernt, Entscheidungen zu treffen, wie die Welt Entscheidungen trifft. Deswegen machen wir Fehler und deswegen sind wir manchmal, wissen wir nicht genau, kann ich das machen, kann ich das nicht machen, besonders wenn man neu Christ ist. Ist das richtig, ist das falsch, ist das richtig, was soll ich jetzt machen? Aber die Bibel sagt im Psalm 142, Vers 8, Psalm 142, Vers 8. Führe meine Seele aus dem Kerker, dass ich danke dein Name, die Gerechte werde, die sich zu mir sammeln, wenn du mir wohltust. Seht ihr? Hier betet David, führe meine Seele aus dem Kerker. Also unsere Seele kann im Gefängnis sein. Unsere Seele kann gebunden sein. Unsere Seele kann geknechtet sein. Und deswegen ist es wichtig, dass wir lernen, wie unsere Seele Wohlstand erlangen kann. Das größte Problem, ich habe gesagt, ich werde ein paar Hindernisse ausführen heute Morgen, um zu erkennen, was Wohlstand für unsere Seele hindert. Eine von den größten Problemen ist, das lesen wir in Matthäus 22, Vers 37, Matthäus 22. Matthäus Kapitel 22, Vers 37. Jesus aber sprach zu ihm, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele und von ganzem Gemüte. Seht ihr? Von ganzer Seele. Von ganzer Seele. Und das Problem oder das größte Problem ist, wenn unsere Seele gespalten ist. Oder wenn unsere Seele ja gespalten ist, einmal ja, einmal nein. Kennt ihr das? Einmal ja, einmal nein, ein ja, und wieder nein und wieder ja und vielleicht nicht. Und das ist sehr schwierig, wenn wir so leben. Deswegen sagt uns die Bibel, dass wir die Sachen tun sollen mit unserer ganzen Seele. Wenn wir Jünger Jesu sind, sollen unsere ganze Seele ihm folgen. Die Jünger waren eine Seele. Alle folgten Jesus nach, von ganzem Herzen. Sehen wir in Philipper 1, Vers 27. Philipper Kapitel 1, Vers 27. Wandelt nur würdig des Evangelium Christi, damit ob ich komme und euch sehe oder abwesend bin, ich von euch höre, dass ihr in einem Geiste steht und mit einer Seele mitkämpft für den Glauben des Evangeliums. Mit einer Seele. Oder in Philipper 2, Vers 2. So erfüllt meine Freude, dass ihr eine Sinne seid, die gleiche Liebe habt und einmütig auf eines bedacht seid. Also eine Seele, ganze Seele. Weil wir können nicht getrennt sein in unserer Seele und im Sieg leben. Wir können nicht getrennt sein, wir können nicht im Sieg leben mit den alten Gedanken, wie wir von der Welt bekommen haben. Wir müssen die Gedanken erneuern. Spaltung in unserer Seele ist eine Quelle für Niederlage. Wenn unsere Seele gespalten ist, werden wir keinen Erfolg haben. Leute, die erfolgreich sind, sind Leute, die Sache ganz gewidmet sind. Leute, die erfolgreich sind, machen es mit ganzem Herzen. Seht ihr zum Beispiel Geschäftsleute, das ist praktisch manche Geschäftsleute, das ist ihr Leben, ihr Geschäft ist das Leben. Das ist nicht richtig, ja? Christus ist unser Leben. Aber die sind erfolgreich, warum? Sie machen die Sache ganz. Eine Seele. Und in der Bibel sieht man, dass sie einen Turm gebaut haben. Und diese Turm, sie waren einmütig mit einer Seele und Gott musste eingreifen. Schon hätten sie das geschafft. Gott musste eingreifen. War eine Seele. Und dann hat Gott eingreifen müssen und hat mehrere Sprachen gegeben. Sie haben sich nicht mehr verständigen können. Und deswegen waren sie nicht mehr eine Seele. Und dann ist eine Trennung gekommen. Aber, am Pfingsten, hat Gott wieder eine Sprache gegeben. Eine Sprache für alle. Da war wieder Einheit. Einheit. Sie waren eine Seele. Ein Herz. Und es tat sich große Wunder durch die Hände des Apostel, sagt die Bibel. Einheit bringt immer Salbung mit sich. Es gibt die persönliche Salbung, aber es gibt auch die Salbung, wie von Einheit kommt. Deswegen sagt die Bibel, dass wir, wenn wir zusammenkommen und wir sind alle voll Heiligen Geist, wow, eine Seele, eine Richtung, wir gehen alle in eine Richtung. Das ist das Problem. Der Teufel versucht immer Spaltung zu bringen. In uns selber, in unsere eigene Seele, bringt seine Gedanken und die Gedanken von Gott und da müssen wir uns entscheiden. Okay, nehmen wir diese Gedanken an und schmeißen wir die raus oder nehmen wir die und dann die und dann einmal die und dann einmal die. Wenn wir so leben, sind wir gespalten und dann können wir nicht erfolgreich sein. Und in der Gemeinde ist das Gleiche. Wenn die Gemeinde eine Seele ist, also eine Richtung hat, in eine Richtung geht, dann ist die Gemeinde stark. Wenn einer sagt, ja, ich will nach Paris gehen, der andere, nein, wir gehen nach Berlin, das ist besser. Der andere geht dahin, der andere geht in eine andere Richtung, dann geht's nicht. Deswegen eine Seele, eine Richtung haben, dass wir in eine Richtung gehen. Das bedeutet nicht, dass wir einverstanden sind mit allem. Ich arbeite zum Beispiel mit Leuten zusammen, die haben manche Sachen, wie sie anders glauben wie ich, vom Evangelium her. Aber es sind nicht die Hauptpunkte. Es sind nicht die Hauptpunkte vom Evangelium. Und dann ist das okay. Wenn etwas gegen das Kreuz ist oder so, dann nein, ja. Oder dass Jesus nicht der Sohn Gottes ist oder irgendwas, das ist nicht okay. Aber sonst, wenn es Kleinigkeiten sind, ist das nicht maßgebend. Man kann nicht alle dieselbe Meinung sein, das wäre ja schlimm, oder? Und einer denkt so, der andere denkt so, kann man sagen, okay, ich bin ja noch am Lernen, das hat man jetzt gut offenbart, das weiß ich, das ist so, fertig. Vielleicht hast du noch nicht die Offenbarung gekriegt oder vielleicht hast du was anderes, aber das ist überhaupt kein Thema. Aber wenn wir gespalten sind auf wichtige Sachen in einer Gemeinde, dann wäre die Gemeinde keinen Erfolg haben und nicht dahin kommen, wo Gott möchte, dass sie hinkommt. Matthäus 12, Vers 25 erklärt uns dieses Prinzip. Matthäus 12, Vers 25 erklärt uns das. Jesus kannte aber ihre Gedanken und sprach zu ihnen, jedes Reich, das mit sich selbst entzweit ist, wird verwüstet und jede Stadt oder jedes Haus, das mit sich selbst entzweit ist, kann nicht bestehen. In diesem Thema, wenn über Haus gesprochen wird, kann man sagen, wir sind ja das Haus des Heiligen Geistes, wir sind der Tempel, wir sind ein Haus. Und wenn so unser Haus gespalten ist, wird es nicht bestehen können. Deswegen ist es wichtig, dass wir eine Seele sind. Eine Richtung. Nicht einmal ja, einmal nein, ein Schritt vorwärts, zwei Schritte zurück, ein Schritt nach links, ein Schritt nach rechts. Kommen wir nirgendwo hin. Wir müssen Klarheit haben, Richtung haben, ein Ziel haben, fokussiert sein. Sünde kommt immer, wenn wir das Fokus verloren haben. Fokus, sehr wichtig. Fokussiert zu sein, ist sehr wichtig. Wenn wir die Richtung verlieren, wenn wir das Ziel verlieren, wenn der Teufel es schafft, auf unsere Augen auf etwas anderes zu lenken als auf Jesus, als unser Ziel, dann werden wir uns konzentrieren, werden unsere Gedanken anfangen, um sich das zu kreisen. Er hat es geschafft mit Eva, sein Augenmerk auf den Baum der Gute, vom Böse, von Güte zu schauen, statt auf den Baum des Lebens. Und wir müssen auf den Baum des Lebens schauen, Jesus, auf das Wort Gottes, auf Jesus schauen und nicht auf den Baum der Erkenntnis von Gute und Böse. Oder was uns der Teufel zeigen möchte. Wir müssen fokussiert sein, was das Wort Gottes sagt. Amen. Fokussiert sein. Jetzt werden wir sehen mehrere Charakteristiken von einer kranken oder einer armen Seele. Wir haben gesehen, was der Geist der Armut ist. Jetzt werden wir sehen verschiedene Emotionen, Gedanken, Gefühle, wie eine arme Seele ausmachen. Der erste Punkt ist ein Mangel an Erkenntnis. Punkt Nummer 1, Mangel an Erkenntnis. Eine arme Seele hat keine Erkenntnis über das Wort Gottes. Eine arme Seele, weil sie keine Erkenntnis hat über das Wort Gottes, wird sie Lüge glauben. Sie wird Ideen glauben oder Gedanken glaube, wie nicht in Übereinstimmung sind mit dem Wort Gottes. Und sie wird manche Sachen festhalten. Und das kommt, dann kommen Festungen. Eine Person, die eine arme Seele hat, versucht nichts zu verstehen. Versucht nicht, Erkenntnis zu bekommen über neue Sachen. Ein paar Tage habe ich bin in Facebook unter Thierry Kopp, für die wir wollen. Könnt ihr auf Facebook kommen, mich eine Frage stellen, add me as a friend. Also ganz mir eine Ding schicken, eine Einladung schicken, dann werde ich ja klicken. Und da ist ein Muslim da und habe mit ihm gesprochen und so, ja, Mohammed und Muslim und alles und Jesus stimmt nicht, Sohn Gottes und dies und das. Sag ich, okay, von wo hast du diese Gedanken? Von wo hast du diese Gedanken? Hast du das gelernt bekommen? Hast du das nachgeprüft? Das ist deine eigene Gedanke. Von wo kommen diese Gedanken? Hat man nie geantwortet. Immer wieder dagegen, dagegen, dagegen. Ich habe ja, überleg mal, es wäre falsch jetzt, was du mir sagst. Überleg das. Ist nicht falsch, ist dies und das. Seht ihr? Nicht bereit zu lernen. Verliert keine Zeit mit Leuten, die nicht bereit sind zu lernen. Manchmal kommen Leute, die wollen immer Recht haben. Die wollen euch belehren. Die wissen alles besser. Und es sind nicht belehrbar. So Leute kann man nicht helfen. Es gibt Leute, die kann man helfen. Und es gibt Leute, die kann man wirklich nicht helfen. Es gibt Leute, die kann man nicht helfen, weil sie glauben, dass das Problem immer die anderen sind. Es gibt Leute, die kann man nicht helfen, weil sie nicht bereit sind, Verantwortung für ihr Leben zu nehmen. Die erwarten immer, dass der Pastor ihnen die Hände auflegt, dass der Prophet ein Wort für sie hat. Die erwarten immer von Menschen, dass sie was bekommen. Und so Leuten muss man nicht helfen. Das bedeutet nicht, dass man manchmal nicht ein Gebet braucht. Das bedeutet nicht, dass man nicht manchmal eine Prophetie braucht. Das habe ich nicht gesagt. Was ich sagen will, ist, dass es ein Unterschied ist zwischen einem Lebensstil und einer Gewohnheit und ab und zu. Versteht ihr? Wir müssen Jesus anhängen, nicht die Menschen. Abraham ist Gott nachgefolgt. Lot, sich selber. Abraham war ein Freund mit Gott und hat Gott machen lassen. Und das ist wichtig auch für uns. Wir müssen auch lernen, das ist eine wichtige Lektion, glaube ich, wie jeder von uns lernen muss. Und das ist loslassen. Loslassen bedeutet die Kontrolle verlieren. Loslassen bedeutet unsere Angst überwinden. Loslassen bedeutet Gott zu vertrauen. Und jeder von uns ist in diesem Prozess. Manche schaffen es besser, andere nicht so. Was ist der Grund und warum schaffen es manche besser und andere nicht so gut? Ganz einfach. Selbe Thema, wie ich gestern kurz auch noch angesprochen habe. Erkenntnis über den Vater. Wenn du den Vater kennst, wenn du weißt, dass er gut ist, wenn du weißt, dass er für dich ist, wenn du weißt, dass er das Beste hat für dich, wenn du weißt, dass du ihm vertrauen kannst, kannst du loslassen. Sehr einfach loszulassen. Es ist nicht immer einfach, weil wir sind das nicht gewohnt. Zu vertrauen und loszulassen. Manchmal gibt es Pastoren, die tun alles, Pastoren zum Beispiel in Gemeinde, manchmal ist eine starke Kontrolle da. Ich muss alles kontrollieren, ich darf das nicht, ich darf zählen nicht, ich darf nicht, ich darf nicht. Ich muss lernen, die Schafe gehören mir nicht, die gehören Gott, loslassen. Und auf einmal wächst die Gemeinde. Man alles kontrollieren will, du kannst mehr Einfluss geben als Kontrolle ausüben. Ist besser zu beeinflussen als zu kontrollieren. Ich vertraue Gott, Gott macht die Sache, ich höre, was Gott mir sagt, dann mache ich, was Gott sagt und dann schafft das und macht Gott, was er damit will. Und ich kann euch sichern, dass Gott es gut macht. Besser als wir, größer und viel besser. Aber man kontrolliert ihn, man Angst hat, lebt man nicht aus Glaube. Loslassen. Lass los. Mangel an Erkenntnis. Mangel an Erkenntnis über wer Gott ist. Mangel an Erkenntnis über das Herz des Vaters. Mangel an Erkenntnis über die Natur Gottes. Mangel Erkenntnis über wer wir sind in Christus. Mangel an Erkenntnis über die Fähigkeit, die uns Gott gibt. Mangel an Erkenntnis an die Vision, was Gott für uns hat. Mangel an Erkenntnis über das Evangelium. Und dann werden wir eine arme oder kranke Seele haben. Deswegen sagt Sprüche 2, Vers 10. Sprüche 2, Vers 10. Sprüche 2, Vers 10 sagt, denn Weisheit wird in dein Herz eingehen, dass du gerne lernst. Die andere Übersetzung ist ein bisschen anders. Ja, ist fast gleich. Also steht, die Weisheit wird in dein Herz kommen und Erkenntnis wird Freude bringen in deine Seele. Erkenntnis bringt Freude. Das Wort Gottes offenbart, das ist Erkenntnis. Offenbarung. Eine Offenbarung vom Wort Gottes bringt Freude an unsere Seele. Deswegen ist es so wichtig, Erkenntnis zu haben. Aber nicht Erkenntnis über das Wort oder den Geist, wie Piero es gestern gesagt hat. Erkenntnis, Offenbarung. Offenbarung durch den Heiligen Geist vom Wort Gottes. Nicht Kopf, sondern in unserem Geist. Eine andere Beweis, dass unsere Seele krank ist, ist, wenn unsere Seele durch fleischliche Lüste gesteuert ist. Zum Beispiel Geld, Sex, Streit, Rationalismus, Humanismus, alles Mögliche. Wenn die Sache Kontrolle habe über uns, dann haben wir eine kranke Seele. 1. Petrus 2, Vers 11 sagt uns das. 1. Petrus 2, Vers 11. Geliebte, ich ermahne euch als Fremdlinge und Pilgrime, enthaltet euch von fleischlichen Lüsten, welche wieder die Seele streiten. Seht ihr? Das streitet gegen unsere Seele. Also, erster Punkt, mangelnde Erkenntnis. Zweiter Punkt, wenn unsere Seele durch fleischliche Lüste gesteuert wird. Dritter Punkt, Mangel an Disziplin. Mangel an Disziplin. Was jeder braucht und niemand will. Außer wenn man erkennt, dass es wichtig ist. Wenn man diszipliniert ist, ist es viel besser. Man tut seine Zeit richtig einteilen. Man hat mehr Urlaub. Man hat mehr Spaß. Man arbeitet effektiver. Disziplin ist eine Notwendigkeit. Alle Leute, die erfolgreich sind, haben Disziplin. Disziplin ist seine Zeit richtig einzuteilen, damit sie von größtem Nutzen ist. Disziplin ist unsere Zeit richtig einzuteilen, damit sie zu nutzen ist. Disziplin ist keine Begrenzung, sondern ist eine Befähigung zu tun, was Gott möchte, dass wir tun. Disziplin ist nicht negativ, Disziplin ist positiv. Und ist eine Notwendigkeit. Eine Seele, die keine Disziplin hat, wird oft Vorstellungen haben oder Gedanken haben, die gegen das Wort Gottes sind. Wenn man keine Disziplin hat in seinen Gedanken leben, werden wir hier und her gerissen, werden wir Zeit verlieren. Deswegen, ein Mann Gottes hat einmal gesagt, ich erlaube mir keine Gedanken in meine Gedanken, wie nicht im Einklang ist mit dem Wort Gottes. Ich erlaube nicht, in meine Gedankenwelt ein Gedanke zu haben, wie nicht im Einklang ist mit dem Wort Gottes. Wir müssen lernen zu denken, an was wir denken. Wir müssen anfangen zu denken, an was wir denken. Sprüche 23, Vers 7, wie der Mensch denkt in seinem Herzen, so ist er. Also bedeutet das, dass wir unser Leben steuern können. Durch die Gedankenwelt. Unser Herz ist wie ein Garten. Das Wort Gottes ist der Same. Wir müssen zulassen, dass gute Same in unserem Herzen ist. Weil wie der Mensch denkt in seinem Herzen, bewahre dein Herz mehr als alles andere, weil aus ihm kommt die Quelle des Lebens. Das ist unser Auftrag. Gott möchte nicht, dass wir passiv sind in unserer Gedankenwelt. Ich habe mal Seelsorge gemacht mit jemandem und der sagt mir, ja, Gedanken kann man sowieso nicht steuern. Kann sowieso nichts machen. Seht ihr? Mangel an Erkenntnis. Hat nicht gewusst, dass er entscheiden kann, was er denken kann und was er nicht denken will. Und du kannst zum Beispiel, du hast jetzt zum Beispiel schlechte Gedanken. Wie tut man die Gedanken ändern? Danke, dass ihr die Frage gestellt habt. Vielen Dank. Das ist eine gute Frage. Wie kann man die Gedanken ändern? Okay. Denkt jetzt zum Beispiel an einen Apfel. Denk mal an einen Apfel. Okay? Jetzt denk mal an eine Karotte. Okay? Was ich damit zeigen will, ist, dass manchmal die Leute, die denken an einen Apfel, und das ist zum Beispiel ein Gedanke vom Teufel, und dann fangen sie an, gegen diese Gedanke zu kämpfen, aber sie denken immer noch den gleichen Gedanken und sind immer noch fokalisiert auf den Äpfel. Aber wir müssen einfach auf Jesus fokalisiert sein. Einfach alles weglassen und auf uns auf die Karotte richten. Also Jesus ist nicht die Karotte, ne? Habe ich nicht gesagt. Aber das war nur ein Beispiel, dass man sich auf Jesus konzentriert dann. Versteht ihr, was ich meine? Nicht kämpfen mit den Gedanken, dagegen kämpfen und darüber denken. Oder das ist manchmal das Problem bei Leuten. Sie haben ein Problem und sie konzentrieren sich auf das Problem. Und das Problem wird immer größer und immer größer und immer größer. Warum? Weil ihr Fokus, sie fokalisieren sich, sie tun ihre Gedanken ausrichten auf das Problem. Und das Problem wächst und wächst und wächst. Und auf einmal wird es Goliath. Ta-da, ta-da, ta-da. Mein Problem, das ist genau dein Problem, weil du glaubst, dass es dein Problem ist. Du richtest dich darauf, statt deine Sorgen auf Jesus zu geben. Ich treffe manchmal Leute, die fragen mich, ja, kann man ohne Sorge leben? Ja, man kann ohne Sorge leben. Es ist möglich. Ist das möglich? Ja, es ist möglich. Ohne Sorge zu leben. Wirft eure Sorgen auf ihn. Und er wird's wohl machen. Und das ist ein Kampf. Und wie ich gestern gesagt habe, unser Kampf ist ein guter Kampf. Die Bibel sagt, kämpft der gute Kampf. Welchen guten Kampf sollen wir kämpfen? Der gute Kampf des Glaubens. der gute Kampf des Glaubens. Ja, Glauben an was? Glauben an dem Wort Gottes. Glauben an dem Wort Gottes. Und es ist ein guter Kampf. Warum? Weil wir glauben an die Verheißungen des Wort Gottes. Mir wird nichts mangeln. Das ist eine Verheißung, die der Gott gibt. Er ist dein Hirte und dir wird nichts mangeln. Das ist eine Verheißung. Und unser Kampf ist ein guter Kampf. Das ist der Kampf des Glaubens und wir sind das Volk der Verheißung. Halleluja. Die Verheißungen sind ja und Amen für uns. Weil Gott ist kein Mensch, um zu lügen. Was Gott sagt, das tut er auch. Und ich kenne die Gedanken, wie ich euch über euch habe, sagt Gott in sein Wort. Gedanke des Friedens und der Zukunft, wunderbare Zukunft. Jeremia steht das. Das ist die Gedanke, wie Gott über uns hat. Das ist die Zukunft, die Gott über uns hat. Also ist die, da, was hast du für eine Vorstellung von deiner Zukunft? 2. Korinther 10, Vers 5. 2. Korinther 10, Vers 5. Erinnert euch, denk an deine Gedanken. 2. Korinther 10, Vers 5. Oder ab 4. Denn die Waffe unserer Kämpfe sind nicht fleischlich, sondern mächtig vor Gott zur Zerstörung von Festungen. Wir zerstören damit kluge Anschläge und jede Höhe, die sich erhebt gegen die Erkenntnis Gottes und nehmen gefangen alles Denken und unter dem Gehorsam Christi. Denn die Waffe unserer Kämpfe sind nicht fleischlich, sondern mächtig vor Gott zur Zerstörung von Festungen. Was sind Festungen? Festungen sind Lügen, die wir vom Teufel glauben, dass es Wahrheiten sind. Und oft sind das mehrere Gedanken, wie zu uns kommen und wir glauben, dass das die Wahrheit ist und dadurch baut der Teufel eine Festung in uns. Und Gott möchte, dass wir die Festung zerstören. Wie können wir die Festung zerstören? Durch die Wahrheit. Ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Gott hat uns geschaffen für Freiheit. Halleluja. Dass unsere Seele frei ist, aber damit sie in die Freiheit, in der herrliche Freiheit der Kinder Gottes wandeln kann, müssen die Festungen zerstört werden. Ich bin nichts wert, ich kann es nicht, ich schaff's nicht, ich bin nur so eine kleine Maus. Ich werde es nicht schaffen. Andere schaffen es, aber ich nicht. Die anderen können es, ich kann es nicht. Wenn du es nicht kannst, ist es super. Wenn du es nicht kannst, ist es wirklich super. Weil dann vertraust du dir nicht mehr selber. Dann fängst du an, ihm zu vertrauen. Und wenn du anfängst, ihm zu vertrauen, dann wirst du sehen, dass du alles kannst. Durch den, wie dich mächtig macht. Du kannst alles durch Christus. Alles ist möglich, für der, wie glaubt. Aber wenn ich glaubt an sich, wie an ihm glaubt. Und er ist in dir. Er lebt in dir. Jesus möchte nur eins. In dir leben. Und in mir leben. Aber oft leben wir. Oft hat er nicht die Freiheit, in uns zu leben. Er ist in uns eingesperrt. Du darfst nicht raus. Du darfst nicht sprechen. Geh, sprich zu deinem Nachbar. Erzähl ihm von meiner Liebe. Angst, Angst, ich werde nichts sagen. Wenn du nichts sagst, wird Jesus nicht sprechen können durch dich. Wenn du ihn, ich weiß nicht, was sage, sehr gut. Jesus weiß, was er zu sagen hat. Er ist der Evangelist. Lass ihn durch dich sprechen. So einfach ist das. Galater 2, Vers 20. 220 Volt. Galater 2, 20. 220 Volt, da bist du angekuppelt. Ich bin es nicht mehr, wie lebt. Es ist Christus in mir. Mehr von dir. Und Gott sagt, ja, weniger von dir. Oft hört man mehr, immer mehr von dir, immer mehr. Gott sagt, ja, okay. Aber dass mehr von mir in dir ist, muss weniger von dir sein. Und das ist Leben und Tod. Leben und Tod. Keine Auferstehung ohne Tod. Er möchte in uns und durch uns leben. Weil durch ihn bewegen wir uns, durch ihn leben wir. Und umso mehr, dass er Platz hat in uns, umso mehr, dass wir ihm Raum lassen, umso mehr, dass wir ihn durch uns leben lassen, umso mehr wird er sich ausbreiten und durch unser Leben wirken. Aber dafür müssen wir erkennen, dass wir ohne ihn nichts tun können. Aber mit ihm werden wir über Mauer springen. Mit ihm ist alles möglich. Alles ist möglich an Gott. Und alles ist möglich an dem, wie Gott glaubt. Also alles ist möglich. Manchmal hört man Leute, ja, das ist nicht möglich, das geht nicht und Zell geht nicht. Es ist klar, dass es nicht geht. Weil du schaust von deiner Perspektive. Alle Probleme, wie wir haben, sind Perspektivprobleme. Alle Probleme sind zurückzuführen an einen Punkt. Die Perspektive, die du hast. Oder anders ausgedruckt. Heute Morgen spreche ich gut Deutsch, finde ich. Echt. Es muss Gott sein. Gott kann Deutsch. Ist deine Sicht Problem? Ein Beispiel. Alle Probleme, wie wir haben, ist ein Sichtproblem. Deswegen müssen wir unsere Brille wechseln. Ich erkläre, was sie ausdrücken möchte. Was sie ausdrücken möchte. Zum Beispiel, mein Sohn kommt zu mir und der weint. Papa, Papa. Ja, was ist?
Mein Auto ist kaputt, mein Auto ist radisch. Das Rad ist weg, das Rad ist weg. So schlimm und weint.
Für ihn ist es sehr schlimm. Für mich, Papa, kein Problem. Ich nehme das Rad, mach's wieder dran und das funktioniert wieder. War das ein Problem für mich? Nein. Für ihn? Ja. Warum? Er hat eine andere Sicht gehabt. Was ein Problem ist für uns. Wenn wir die Sicht Gottes haben, ist es kein Problem mehr. Ganz wichtig. Alles, was ich sage, möchte ich unterstreichen mit einem Bibelvers. Damit ihr seht, dass ich biblisch bin. Dass auch was in der Bibel drin steht. Die Bibel sagt, die Schwierigkeit, David sagt das, die Schwierigkeit war groß in meinen Augen, bis dass ich in deine Vorhöfe hineintrete. Wenn man von oben schaut, ist alles viel kleiner. Wenn man vom Himmel her schaut, und wir sind in Christus versetzt, an himmlische Orte. Deswegen sagt Kolosser 3, Vers 1, denkt an, was oben ist. Richtet eure Gedanken auf oben, was oben ist. Wie sieht Gott die Sache? Wie sieht Gott die Sache? Wenn dir Gott sowieso Auftrag gibt, habe ich eine gute Nachricht. Du kannst es nie erfüllen ohne ihn. Weil es ist immer größer, als du denkst. Wenn jemand zu mir kommt und sagt, ich habe Vision von Gott, höre ihm zu. Wenn er die Vision selbst zustande bringen kann, kann ich ihm sagen, das ist nicht von Gott. Weil Gott denkt groß. Weil Gott ist groß. Und deswegen, Gott möchte, dass du und ich, wir groß denken. Wir sollen nicht klein denken, wir sollen groß denken. Amen. Denke groß, um große Ergebnisse zu haben. Denke, wie Gott denkt. Denke nicht klein. Denke groß, weil Gott ist groß. Und Gott möchte Großes tun mit dir. Mit mir? Ja, mit dir. Mit mir? Ja, mit dir, Mann. Wie viel Mal musst du das noch hören? Ja, ich brauche Bestätigung. Jetzt hast du sie. Ja. Die Leute manchmal sehen, ich brauche nur ein prophetisches Wort. Nach 15 Jahren haben sie 1500 Prophetie gekriegt. Aber sie brauchen immer noch eine, bis dass sie endlich was anfangen. Warum? Eine kranke Seele hat Angst. Eine kranke Seele oder eine arme Seele ist gefüllt mit Angst, nicht mit Glaube. Voll von Angst. Und Angst behindert uns. Angst paralysiert, sagt man das, paralysiert? Lähmt uns. Vielen Dank, das ist das richtige Wort. Danke. Do you good Deutsch sprechen, du? Angst lähmt uns. Sehr gut. Angst lähmt uns. Angst lähmt uns. Glaube gibt uns Flügel. Angst lähmt uns immer. Warum machst du das nicht? Angst. Warum machst du Angst? Ja, Angst vor was? Angst, weil du Mangel an Erkenntnis hast von der Vaterliebe. Wieder Mangel an Erkenntnis. Weil die vollkommene Liebe treibt die Furcht aus. Aber der Gegensatz ist auch, stimmt auch. Der Gegenteil stimmt auch. Dass Angst die Liebe austreibt. Wenn du Angst hast, ist keine Liebe da. Aber die vollkommene Liebe treibt die Furcht aus. Amen. Man hat einen Teil gesehen, mangelnde Erkenntnis. Man hat den zweiten Teil gesehen, eine Seele, wie beherrscht ist von den Wünschen des Fleisches, eine fleischliche, also wie geleitet ist durch dem Fleisch. Der andere Teil, wie wir gesehen haben, undisziplinierte Seele. Das sind alles Charakteristika von einer armen Seele und Angst auch. Und ein anderer Teil ist eine Seele, wie orientiert ist auf falsche Prioritäten. Zum Beispiel, manche Leute sind geleitet durch die Angst am Mangel. Sie haben immer Angst, dass sie nicht genug haben. Sie haben immer Angst, das wird sie dazu führen, dass sie immer geleitet sind durch das. Ich werde immer einen Mangel haben, also muss ich was tun, um diesen Mangel zu erfüllen. Und das ist ein falscher Antrieb, eine falsche Motivation. Und das gibt uns falsche Priorität in unserem Leben, weil wir unser Leben organisieren um unseren Mangel und nicht um ihn. Aber die Bibel sagt, trachte zuerst nach dem Reich Gottes und seine Gerechtigkeit und alles wird euch zugetan. Trachte zuerst, vor allem nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit. Aber oft machen wir das Gegenteil. Wir trachten nach alles und dann nach dem Reich Gottes. Aber so Gott sagt das Gegenteil. Priorität Reich Gottes, seine Gerechtigkeit und dann wird uns alles zugetan. Wir sollen uns nicht kümmern um diese Sache, wir sollen uns kümmern um dem Reich Gottes. Und wenn wir uns um Reich Gottes kümmern, uns um die Gerechtigkeit Gottes kümmern, um seine Sachen, wie Jesus gesagt hat, ich kümmere mich um die Sache von meinem Vater. Er war ausgerichtet auf den Vater. Und wir sollen aufgerichtet sein auf Jesus, auf den Vater sollen wir ausgerichtet sein. Und das macht der Heilige Geist. Der Heilige Geist, wenn wir voll sind von Heiligen Geist, er führt uns zum Vater, er führt uns zu Jesus, er führt uns nicht auf unsere Probleme. Wir werden nicht problemorientiert sein, sondern gottbewusst sein. Und nicht problembewusst. Christentum ist Gottbewusstsein. Christentum ist Gottbewusstsein. Mehr bewusst über die Verheißung. Mehr bewusst über was Gott will. Mehr bewusst über Gott. Und gar nicht über die Probleme. Aber manchmal trifft man Christen. Die kommen. Pastor, ich möchte mit euch reden. Sage ich, okay, fängt schon wieder an. Hängen Sie an mit Problemen. Und Ihre Probleme. Und mein Sohn. Können Sie für meinen Hund beten? Können Sie für meine Kaninchen beten? Können Sie für den beten? Können Sie 10 Jahre später treffen Sie sie, ist immer noch dasselbe Problem. Der Kaninchen ist ein bisschen älter, aber das Problem ist immer noch da. Sind immer noch auf ihr Problem ausgerichtet. Ist wirklich so. Die Leute, es gibt Leute, sie können sie treffen Tag und Nacht. Sie sind immer voll mit ihrem Problem. Gib's ab, Mann oder Frau. Gib dein Problem ab.
Ich will nicht, ist mein Problem.
Das ist dein Problem. Gib's ab. Er wird's wohl machen. Lass los. Lass los. Wisst ihr, es gibt ein Land. Wisst ihr, wie man die Affe schnappt? In einen Baum macht man ein Loch. In diesen Loch macht man eine Banane. Und dieses Loch ist sehr klein. Und wenn der Affe diese Banane sieht, schaut er nach rechts, schaut er nach links, überall hin, niemand. Er rennt an den Baum, macht die Hand rein, aber das Loch ist klein, da muss man seine Hand so reinmachen. Und wenn die Hand drin ist, dann kann er ja aufmachen, weil das Loch ist groß. Und dann schnappt er die Banane. Und dann kommen die Leute und schnappen den Affe. Wisst ihr warum? Weil er hat nicht losgelassen. Lass deine Banane los. Lass los. Lass los. Wenn du deine Banane nicht loslässt, kommt der Teufel und er schnappt dich. Lass deine Banane los. Manchmal könnte man ihn. Ich bin dankbar, dass sie das nicht gesehen hat im Geist. Weil schon hätte ich manchmal Christen sehen mit Bananen rumlaufen. Meine Banane. Oh, schon wieder weiter. Lass deine Banane los. Sprüche 1, Vers 18 bis 19. Sie aber lauern auf ihr eigenes Blut und stellen sich selbst nach dem Leben. Also geht es allen, die nach Gewinn geizen, dass ihr Geiz ihnen das Leben nimmt. Wow. Seht ihr? Leute, die auf Mangel ausgerichtet sind, sind geizig. Weil sie schauen immer, Gewinn zu machen. Sie brauchen die, sie brauchen Zell. Und weil sie Angst haben. Ich kenne Leute, die sind sehr reich. Ich kenne eine Frau, die ist total reich. Mann, oh Mann, wenn die kommt und CD kaufen, die ist total alt gekleidet. Die hat ein total altes Auto. Also wenn sie eine Tür zumacht, geht die andere auf. Echt. Die hat kein Klima, nichts in dem Auto. Aber wirklich eine alte Kiste. Und dann ist so eine Oma, so kommt sie und dann kommen sie mit ihrer Liste von CD. Das habe ich schon gekauft, das habe ich schon, das habe ich schon. Heute nehme ich diese CD da und gebe genau... Ganz genau, zack, zahlt sie und alles. Denke, oh, ist das arme Frau, hast gerade Lust, dir alles zu schenken. Sag, ja, komm, nehmen Sie es jetzt. Ja, die Frau ist Millionär. Die hat total viel Wohnungen, die hat total viel Häuser. Die muss, in Frankreich gibt es Steuer für Leute, die reich sind. Und die ist da, die muss diese Steuer zahlen. Normalerweise. Aber sie findet immer einen Weg, dass sie das, dann renoviert sie dieses Haus, dann muss sie ja nicht zahlen. Oder macht diese oder zählt, die kennt alle Tricks. Aber, sie lebt in Armut. Die ist sehr reich, aber sie hat eine kranke Seele. Sie hat eine arme Seele. Sie hat eine Seele, die voll ist von Armut. Sie genießt gar nicht sein Reichtum, weil sie Mangel hat, Angst hat, dass sie Mangel hat. Lebt sie immer noch im Mangel. Und so leben manche Christen. Beispiel, seine Geschichte von einem jungen Mann. Das sind sehr reiche Leute. Und die nehmen diesen jungen Mann auf. Und dieser junge Mann kommt von einem Waisenhaus, ist ein Waisenkind, hat immer Mangel gehabt, sein ganzes Leben. Dann kommt er in ein Waisenkindhaus so. Und nach ein, zwei Jahren kommen ganz reiche Leute und die nehmen ihn, adoptieren ihn, nehmen ihn mit nach Hause. Super Haus, Schwimmbad, Sauna, Jacuzzi, alles mögliche, alles vom Feinsten. Riesen Kühlschrank, kennen Sie die amerikanische Kühlschrank, da habe ich mal zweimal aufgemacht und Getränke, alles ist groß in Amerika, also alles groß. Rieses Ding. Kühlschrank voll, alles Mögliche. Und nach ein paar Tagen geht die Mutter mal ins Zimmer von einem Kleinen und da riecht was in dem Zimmer, was ist denn da los? Und dann schaut sie überall und schaut sie unter dem Bett und da findet sie Essen unter dem Bett. Dann ruft sie die Junge und sagt, du, was ist denn los, wieso hast du Essen unter deinem Bett? Sagt, ja, ich habe Angst gehabt, dass ich Mangel habe, dass ich nichts mehr habe. Deswegen habe ich unter mein Bett was getan. Er hat alles gehabt. Er ist Erbe. Er gehört zur Familie. Alles gehört ihm. Aber seine Seele ist eine kranke Seele. Und weil seine Seele eine kranke und eine erfüllt mit Angst Seele ist, was passiert? Lebt er im Mangel, obwohl das er Überfluss hat. Alles, was mir gehört, gehört dir. Lukas 15, der zweite Sohn, kennt ihr den? Er ist Sohn, aber er ist nicht im Haus. Er ist Sohn, aber er weiß nicht, was ihm gehört. Er ist Sohn und er kennt das Vaterherz nicht. Er kennt nicht das Herz von seinem Vater. Und das, glaube ich, ist der Haupthindernis bei Christen, dass sie in das Leben leben, das Leben in Fülle. Mangel an Erkenntnis über das Vaterherz Gottes. Gott ist ein gebender Gott. Wenn er, der wie sein einziger Sohn gegeben hat, glaubst du nicht, der gibt dir dein Sandwich, deine, in Deutschland kann man sagen, deine Currywurst? Oder wenn du, mein Freund aus der Türkei, glaubst du nicht, der gibt dir dein Kebab jeden Tag? Wisst ihr, wie mein Waisenkind sagt auf Türkisch? Kemam Kebab. Sprecht Türkisch, ja? Kemam Kebab. Ist ein weißes Kind. Falsche Prioritäten. Ein anderer Teil, und dann werden wir eine Pause machen, ich hatte noch drei Stück. Und wir machen jetzt eine Pause, bis um, ihr habt 5 Minuten ist zu wenig, ihr habt bis um 20. Okay? Aber seid pünktlich, weil um 20 machen wir die Tür zu.